SRF 1.
«12.30 Uhr. Willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin von Radio SRF. Festgeschrieben, mehr Gesamtarbeitsverträge als letztes Jahr enthalten Mindestlöhne. Abgeschrieben, die ETH entzieht FDP-Nationalrätin Doris Fiala den Mastertitel, sie sieht ihre Schuld.
Ja, das kann ich nachvollziehen, es ist fahrlässig.
Vor den Wahlen in Simbabwe fühlen sich die Bürger nicht mehr sicher. Über dem Land schwebe eine schwarze Wolke.
But there's a very heavy cloud on the country that the ordinary person does not feel safe.
Selbst ein regierender Minister ist vor Folter nicht sicher. Die Reportage. Und um 13 Uhr, bonjour les romans, bonjour Jacqueline de Quattro. Zum letzten Mal diese Woche sind wir bei der Waadtländer Justizdirektorin und reden mit ihr über Karate.
Aber ich habe also die Häftlinge gelesen aus Frankreich. Ich habe gefunden, das sieht super schön aus. Da die weißen Kimono. Und dann bin ich gegangen, habe meinen Eltern erklärt, ich mache Karate. Und dann haben sie ausgerufen.
Um eins. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Andi Lüscher. Er hat die Nachrichten.
Angestellte mit einem Gesamtarbeitsvertrag erhalten in diesem Jahr im Schnitt 0,7% mehr Lohn. Das hat die neueste Erhebung des Bundesamtes für Statistik ergeben. Die stärksten Erhöhungen hat das Bundesamt im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in weiteren Dienstleistungsbranchen registriert. Wenig profitierten Angestellte im Baugewerbe. Die in den wichtigsten Gesamtarbeitsverträgen festgelegten Mindestlöhne wurden in diesem Jahr um 0,6% angehoben. Nach dem Brand eines Tanklastwagens im Kanton Graubünden ist die Autobahn A13 bei Rothenbrunnen seit mehreren Stunden gesperrt, und zwar in beiden Richtungen. Dies voraussichtlich noch bis 14 Uhr, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Dann soll vorerst die Fahrspur Richtung Norden wieder geöffnet werden. Die Spur Richtung Süden bleibt voraussichtlich bis 20 Uhr gesperrt. Der mit Diesel befüllte Lastwagen war um 7:30 gekippt und in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren. Über die Ursache des Unfalls und den Schaden ist noch nichts bekannt. Der Swatch-Konzern muss seinen Konkurrenten vorerst weiterhin mit wichtigen Teilen für mechanische Uhrwerke beliefern. Das hat die Wettbewerbskommission WEKO entschieden und damit einen früheren Entscheid rückgängig gemacht. Die Swatch-Konkurrenten bekommen damit mehr Zeit, neue Lieferanten zu finden für sogenannte Assortiments. Die Abhängigkeit der Konkurrenz von der Swatch ist historisch gewachsen. In der Krise der 1930er Jahre wurden unter Mithilfe des Bundes alle Hersteller von Assortiments in einer Firma vereinigt, und diese Firma gehört seit den 80er Jahren zur Swatch-Gruppe. Der Werbevermarkter Publigroup hat eine Gewinnwarnung publiziert. Für das erste halbe Jahr rechnet Publigroup mit einem Verlust von 7 bis 8 Millionen Franken. Zum Minus habe ein anhaltender Umsatzrückgang im Pressewerbegeschäft beigetragen. In Deutschland sind mehrere Filialen der UBS durchsucht worden. Eine Sprecherin der Bank bestätigte entsprechende Medienberichte. Gemäß der UBS waren die Razzien Teil eines Verfahrens, das bereits letztes Jahr eröffnet worden ist. Es gehe dabei um deutsche Steuerpflichtige, die Erträge aus Stiftungen nicht versteuert haben sollen. Die ETH Zürich hat FDP-Nationalrätin Doris Fiala den Mastertitel ihres Weiterbildungsstudiums aberkannt. Grund seien nicht unerhebliche Unkorrektheiten in den Quellenangaben, so die ETH. Ein externes Gutachten habe ergeben, dass die Plagiatsvorwürfe gegen Fiala zutreffen. Ihr Verhalten sei als fahrlässig einzustufen. Fiala schreibt dazu, sie werde zu einem anderen Thema eine neue Arbeit verfassen. Sie stehe zu ihren Fehlern. Das Kernkraftwerk Güsgen im Kanton Solothurn wird den Betrieb in rund 2 Wochen wieder aufnehmen können. Experten hätten den Grund für Probleme mit einem neuen Stromgenerator gefunden, schreiben die Betreiber in einer Mitteilung. Das Kernkraftwerk Güsgen hätte letzte Woche nach der Jahresrevision wieder ans Netz gehen sollen. Bei der Modernisierung der Anlage waren aber Probleme aufgetreten. Nach der Entmachtung von Präsident Mursi hat die Gewalt auch auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel zugenommen. Beim jüngsten Zwischenfall haben bewaffnete Milizen einen Polizisten getötet und mehrere weitere Personen verletzt. Nach Angaben der Polizei griffen die Täter einen ihrer Kontrollposten mit Panzerabwehrraketen an. In ganz Ägypten werden heute nach dem Freitagsgebet erneut Großdemonstrationen erwartet. Sowohl Mursi-Anhänger wie auch Gegner haben dazu aufgerufen. Wenige Wochen vor den Wahlen in Simbabwe kritisiert Amnesty International die Sicherheitskräfte des südostafrikanischen Staates. In einem Bericht der Menschenrechtsorganisation heißt es, es gebe zunehmend Razzien und Festnahmen bei Bürger- und Menschenrechtsorganisationen sowie bei der Opposition von Präsident Mugabe. Dies verletze die demokratischen Grundrechte und diene der Einschüchterung. Es werde ein Klima der Angst erzeugt, so Amnesty International. Die Wahlen in Simbabwe finden Ende Monat statt. Bei den letzten Wahlen 2008 fielen mehr als 200 Personen politischer Gewalt zum Opfer.
Rendezvous, hier sind Sie richtig. Weiter geht es mit dem neuen Trend, den Mindestlöhnen in den Gesamtarbeitsverträgen. Wir fragen, bloß ein Zufall? Abschreiben an den Hochschulen. Wir fragen, trifft auch die Anbieter von Weiterbildungen eine Schuld? Was tun mit dem Grippemittel Tamiflu in Schweizer Lagern? Die Medikamente laufen ab. Ein großer Schritt für die irische Gesellschaft, aber immer noch ein kleiner für die Frauen in Irland. Legale Abtreibung wird immerhin denkbar. Und um eins lernen wir die wehrhafte Seite der Waadtländer Regierungsrätin Jacqueline De Quattro kennen. Und damit zu den Kurs- und Temperaturkurven. Nochmals Andi Lüscher.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8038 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu 1.23,96 gehandelt, der Dollar zu 95,04. Und das Wetter? Am Nachmittag scheint meist die Sonne. In den Bergen gibt es einige Quellwolken, vor allem im Osten. Die Temperatur liegt mit Biese bei 26 Grad. Im Wallis werden knapp 30 Grad erreicht. Im Süden ist es ziemlich sonnig, vor allem in den Bergen sind aber örtlich Regengüsse oder Gewitter möglich. Im Tessin ist es schwül bei 28 Grad. Am Wochenende scheint meist die Sonne, nur im Süden sind am Samstag einzelne Regengüsse nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperatur erreicht zwischen 26 und 30 Grad.
Mindestlöhne sind im Kommen. Deutlich mehr Gesamtarbeitsverträge als noch vor einem Jahr enthalten heute Mindestlöhne. Das zeigt die neueste Statistik. Warum plötzlich mehr Branchen Mindestlöhne schlucken und warum die Gewerkschaften trotzdem aus verschiedenen Gründen nicht so richtig zufrieden sind damit? Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
Daniel Lampert, der Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, ist nicht zufrieden mit den Gesamtarbeitsverträgen, die für dieses Jahr ausgehandelt wurden.
Die Lohnerhöhungen sind relativ tief, insgesamt 0,7%, und darunter einige Branchen, die gar keine Lohnerhöhung gewährt haben. Und das ist angesichts der guten Situation in mancher Branche eigentlich unbefriedigend.
Schon eher befriedigend für die Arbeitnehmervertreter ist die Tatsache, dass in 21 von 93 großen Gesamtarbeitsverträgen in der Schweiz dieses Jahr ein Mindestlohn festgeschrieben ist. Das ist ein Viertel mehr als letztes Jahr. Daniel Lampert.
Wir stellen fest, dass die Bereitschaft, Mindestlöhne einzuführen, in Gesamtarbeitsverträgen gestiegen ist. Nehmen wir den jüngsten Abschluss der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, wo wir zum ersten Mal seit Jahrzehnten Mindestlöhne haben. Aber es gibt nach wie vor viele Arbeitgeber, die sich natürlich völlig dagegen wehren, vor allem im Detailhandel.
Auch die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, die sogenannte MEM-Branche, hat sich lange gegen Mindestlöhne gewehrt. Nun, Anfang Juni, hat sie nachgegeben. Swissmem-Präsident Hans Hess sagte dazu:
Wir wollen einen Beitrag leisten, dass Lohndumping verhindert werden kann. Und wir wollen damit auch zeigen, dass man eben diese Themen auf Branchenebene lösen soll und nicht vom Staat.
Das Nachgeben in Sachen Mindestlohn hat wohl nicht nur in der MEM-Branche taktische Gründe. Schließlich stehen Volksabstimmungen an über die sogenannte 1:12 und die Mindestlohninitiative. Swissmem-Präsident Hans Hess sagte es so:
Wir wollen einen Beitrag leisten, damit das Stimmvolk bei diesen verschiedenen Initiativen sieht, dass sich die Politik nicht in die Lohnfrage der Unternehmen einmischen muss.
Ob sich die Politik einmischt oder nicht, entscheidet das Stimmvolk in den nächsten Monaten. Die Debatte zur Frage Mindestlohn oder nicht scheint die Verhandlungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aber bereits jetzt zu beeinflussen.
zu viel abgeschrieben. Jetzt muss Doris Fiala ihren Mastertitel der ETH Zürich zurückgeben. In ihrer Abschlussarbeit hat die Zürcher FDP-Politikerin im großen Stil Texte ohne Quellenangabe eingesetzt. Der Fehler liegt aber auch bei der ETH. Sie hat das Plagiat weder bemerkt, noch das wissenschaftliche Handwerk genügend gelehrt. Aus Zürich berichtet Kurdin Vinzenz.
Sie ärgert sich nicht über die ETH, sondern über sich selber. Sie habe die Regeln, wie man richtig eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, einfach zu wenig genau durchgelesen.
Ich könnte mir wirklich die Haare raufen. Ich gebe zu, in sträflicher Weise diese 12 Seiten in englischer Sprache Kleingedrucktes missachtet zu haben. Wenn man die Hausaufgaben nicht auch im Kleingedruckten macht, dann passieren Fehler, die dann sehr, sehr schwer wiegen können, wie jetzt in meinem Fall.
Doris Fiala hat das wissenschaftliche Arbeiten nie gelernt. Sie hatte vor dieser Weiterbildung an der ETH in Sicherheitspolitik und Krisenmanagement nie eine Uni besucht. Sie hat eine Hotelfachschule und eine PR-Ausbildung gemacht. Voraussetzungen, die eigentlich nicht für eine Weiterbildung mit Masterabschluss an der ETH reichen. Es sei denn, man bringt anderes mit, dann gibt es Ausnahmen. Bei Fiala gaben ihre Erfahrung als Nationalrätin und Europarätin den Ausschlag. Bei der ETH, wo man Fialas Arbeit ja ursprünglich anstandslos durchgewinkt hatte, streuten sich die Verantwortlichen heute ordentlich Asche auf die Häupter. ETH-Sprecher Roman Klingler.
Aufgrund des Hintergrunds von Frau Fiala hätte man wahrscheinlich noch sich extra Mühe geben müssen, um sie für diese Thematik zu sensibilisieren. Die Hintergründe von Leuten mit beruflichen Erfahrungen im Weiterbildungsbereich sind natürlich mannigfaltig und dort braucht es besondere Sorgfalt, dass diese Regeln an die Leute vermittelt werden.
Das will die ETH künftig besser machen. Wer an der ETH eine Weiterbildung besucht, dem wird ein Basiskurs empfohlen, wie man richtig wissenschaftlich arbeitet. Auch sollen in Zukunft alle eine Erklärung unterschreiben müssen, dass sie eigenständig gearbeitet haben. Erklärungen, wie sie schon heute an vielen Unis Standard sind. Die ETH hat alles Interesse dafür zu sorgen, dass an ihren Weiterbildungsangeboten kein Makelhaften bleibt. Diese Angebote boomen nämlich und auch die ETH Zürich baut in diesem Bereich laufend aus, als Teil einer Weiterbildungsoffensive des Bundes. Unterdessen bietet sie 35 derartige Programme an. Sie kosten meist viel Geld für die Studierenden. Doris Fiala etwa hat 60.000 Franken bezahlt. Allerdings betont die ETH, man verdiene damit kein Geld. Die Lehrgänge müssten einfach kostendeckend sein. Doris Fiala bekommt jetzt eine zweite Chance und will diese packen. Sie sucht sich ein neues Thema und schreibt eine neue Arbeit. Auf ihre Arbeit als Nationalrätin habe die Angelegenheit keinen Einfluss, sagt die FDP-Frau. Allerdings, politische Konsequenzen hatte die Affäre schon. Fiala wurde als Kandidatin für die Zürcher Stadtregierung im kommenden Februar gehandelt, nachdem ein Student, ein früheres SVP-Mitglied, die Plagiatsaffäre ins Rollen gebracht hatte, nahm sich Fiala aber vorzeitig aus dem Rennen.
Als die Angst vor der Schweinegrippe weltweit grassierte, deckten sich Behörden weltweit mit dem Medikament Tamiflu ein, auch die Schweiz. Langsam laufen die Medikamente jetzt ab und Bund und Kantone müssen entscheiden, ob sie nochmals auf Tamiflu setzen. Eine schwierige Frage, denn das Medikament ist stark umstritten. Monika Zumbrunn.
Die massive Kritik an Tamiflu und dessen Produzentin Roche lässt nicht nach, denn das Basler Pharmaunternehmen hält nach wie vor entscheidendes Datenmaterial zurück. Dies verunmöglicht, dass unabhängige Wissenschaftler die Wirksamkeit des Roche-Bestseller-Medikaments überprüfen können. Umstritten ist vor allem, ob Tamiflu den Schweregrad der Grippeinfektion beeinflusst. Wissenschaftlich anerkannt ist nur, dass es die Krankheitsdauer im Durchschnitt um 21 Stunden verkürzt. Trotz dieser Kritik hält der Bund an Tamiflu fest. Patrick Mattis, Leiter der Sektion Pandemievorbereitung beim Bundesamt für Gesundheit BAG.
Wir sind zum Schluss gekommen, dass für einen Fall einer Pandemie wir weiterhin am Einsatz für Tamiflu festhalten wollen, auch vor dem Hintergrund dieser kritischen Diskussionen, die in dem Sinne nichts Neues sind.
Der Bund unterhält also weiterhin ein sogenanntes Pflichtlager. Bei Roche in Basel sind Tamiflu-Kapseln für einen Viertel der Schweizer Bevölkerung reserviert. Finanziell trägt der Bund dabei kein Risiko, denn der Bund hat sich einzig das Zugriffsrecht auf Tamiflu gesichert. Im Gegensatz zum Pflichtlager löst der Bund allerdings seinen Notvorrat auf. Spätestens in 3 Jahren läuft das Verfalldatum der rund 70.000 Packungen ab. Die Medikamente im Wert von knapp 2 Millionen Franken werden zu Sondermüll. Der Bund ersetzt diesen Notvorrat nicht, aus logistischen Gründen, wie BAG-Mann Mattis beteuert.
Das hängt damit zusammen, dass wir noch schneller Zugriff auf das Pflichtlager haben und nicht mit Fragen der Wirksamkeit.
Die Haltung der Gesundheitsbehörde kommt bei SP-Gesundheitspolitikerin Bea Heim nicht gut an. Solange unsicher sei, ob Tamiflu tatsächlich mehr nütze als ein Kamillentee, sei das Pflichtlager des Bundes reines Placebo.
Wenn man im Rahmen des Pandemieplanes festhält an Tamiflu behördliche Seite und sagt, es wirkt, dann ist das mehr als fragwürdig und dient offenbar nur der Beruhigung der Bevölkerung.
Nicht wenige Kantonsapotheker zweifeln ebenfalls an Tamiflu, sagen dies aber nur hinter vorgehaltener Hand. Die meisten lagern heute kein Tamiflu mehr, wie eine Umfrage bei den Kantonsapotheken zeigt. Allfällige Notvorräte werden nicht mehr ersetzt, zum Beispiel die je 5000 Packungen in Freiburg und Neuenburg. Offiziell geben die Kantone an, das Pflichtlager des Bundes genüge bei einer Grippepandemie. Nationalrätin Bea Heim fordert das BAG auf, den Entscheid zum Pflichtlager nochmals zu überdenken. BAG-Pandemiespezialist Mattis sagt zwar auch, Tamiflu sei kein Wundermittel, aber man habe keine bessere Alternative.
Wenn wir eine schwere Pandemie haben sollten, ist der Einsatz von Tamiflu die einzige Möglichkeit, die wir an der Hand haben, und es gibt keine Alternativen im Moment.
Bis Ende Jahr wird der aktuelle Pandemieplan Schweiz nochmals überarbeitet. Man kann davon ausgehen, dass Tamiflu trotz umstrittener Wirksamkeit weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Pandemieplans bleiben wird.
Sie hören Rendezvous, es ist 13 Minuten vor 13 Uhr. Im streng katholischen Irland war mindestens theoretisch immer sonnenklar. Abtreibung auf keinen Fall. Das dürfte sich jetzt ändern. In Irland sollen Frauen in Zukunft unter bestimmten Umständen legal abtreiben dürfen. Das Parlament in Dublin stimmte in der Nacht einem entsprechenden Gesetzesentwurf zu. Erlaubt werden soll Abtreibung, wenn die werdende Mutter in Lebensgefahr schwebt, das heißt auch, wenn sie droht, sie begehe sonst Selbstmord. Ich sprach über den Entscheid mit dem Journalisten Peter Miles und fragte: Eine Abtreibung unter diesen Umständen, was für uns in der Schweiz sehr restriktiv wirkt, ist für Irland wahrscheinlich ein großer Schritt.
Es ist ein sehr großer Schritt, vor allem weil diese Debatte unter den Politikern in dieser Form noch gar nie richtig stattgefunden hat. Bisher berief man sich immer noch auf ein Gesetz von Mitte des 19. Jahrhunderts, das aber noch aus der britischen Kolonialzeit stammt. Und in diesem Sinne haben die Politiker sich der Frage endlich einmal gestellt.
Bis der Entscheid fiel, wurde lange und erbittert diskutiert. Was waren da die Hauptargumente der Befürworter auf der einen Seite und der Gegner auf der anderen?
Ja, die Befürworter, die wollten, dass es endlich ein Gesetz gibt, das in Einklang steht mit den verschiedenen Gerichtsentscheiden und der Verfassung, damit einmal alles klar geregelt wird und damit Ärzte auch wissen, worauf sie sich berufen können. Sie weisen auch darauf hin, dass es einen sehr großen Abtreibungstourismus gibt, also 11 Frauen, jeden Tag reisen 11 Frauen nach England und Wales, um eine Abtreibung vorzunehmen. Im letzten Jahr allein waren eben 4.000 Personen in Großbritannien, die eine irische Adresse abgegeben haben. Die Gegner, die weisen darauf hin, dass es gegen die katholische Moral des Landes verstößt, dass auch das ungeborene Leben geschützt werden soll, und sie haben Angst, dass irgendein Gesetz der freien Abtreibung Tür und Tor öffnet.
In der Abstimmung waren dann 127 Parlamentarier für die Abtreibung und nur 31 dagegen, also ein sehr deutlicher Entscheid. Kann da das Oberhaus, das noch entscheiden muss, kann das Oberhaus diesen Entscheid noch kippen?
Nein, das Oberhaus kann den Entscheid nicht kippen, es kann den Entscheid höchstens verzögern und es könnte theoretisch auch noch sein, dass jemand das oberste Gericht anruft. Aber der Entscheid war sehr klar, weil die Regierung auch eine große Mehrheit hat im Parlament.
Eine deutliche Mehrheit des irischen Parlaments sagt also Ja zur Abtreibung unter bestimmten Umständen. Widerspiegelt das auch die Meinung in der Bevölkerung?
Das kann man so sagen, denn Irland hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr verändert. Es war ja klassisch ein Auswanderungsland, ist aber auch zu einem Einwanderungsland geworden. Und die Bevölkerungsstruktur hat sich sehr verändert. Es gibt auch viel mehr verschiedene Kirchen. Es ist also nicht das einheitlich katholische Land, das es einmal war.
In Bezug auf die katholische Kirche in Irland, die jahrhundertelang so mächtig war, die Sie angesprochen haben, ist der Einfluss dieser Kirche denn am Schwinden?
Ja, am Schwinden vielleicht nicht gerade, aber es bröckelt doch ein bisschen ab. Man erinnert sich auch an die Kindsmissbrauchvorwürfe, zu denen die Kirche auch Stellung nehmen musste und einräumen musste, dass Priester Kinder sexuell ausgebeutet und missbraucht haben. Und auch in diesem Sinne hat die Kirche nicht mehr diesen moralischen Einfluss, diese einzige moralische Haltung, die sie einmal hatte.
Was wird das Gesetz den Frauen konkret bringen unter diesen restriktiven Bedingungen, konkret in der Praxis?
Ja, in der Praxis wird es so sein, dass Frauen wirklich jetzt auch argumentieren können, ganz öffentlich, dass sie, wenn sie Selbstmordgedanken haben, selbstmordgefährdet sind, dass sie vielleicht eine Abtreibung bekommen. Aber es ist immer noch sehr restriktiv und die Abtreibungsbefürworter, die eigentlich eine weitergehende Lösung wollten, weisen darauf hin, dass eben der Abtreibungstourismus vor allem nach Großbritannien nicht abreißen wird. Es wird immer noch viele Teenager geben, die den einzigen Ausweg darin sehen, ins Ausland zu gehen.
Zum Schluss noch Peter Miles. Wie ist die Diskussion über die Abtreibung eigentlich überhaupt zustande gekommen?
Ja, es gab einen sehr aufsehenerregenden Fall, wo eine indische Frau im Krankenhaus lag in der 17. Woche und der Fötus war fast am Sterben, aber das Herz schlug noch und die Ärzte sagten, sie könnten keine Abtreibung vornehmen, weil sie eben das Leben des ungeborenen Kindes schützen mussten. Das ungeborene Kind starb dann doch, aber es war dann zu spät und die Frau starb dann an einer Blutvergiftung. Was dann großes Aufsehen erregt hat, ist, dass es eben keine irische Frau war oder ein armes Landmädchen, sondern eine Einwanderin, eine indische Zahnärztin. Und es gab dann auch internationale Proteste, sogar die indische Regierung, die UNO hat sich eingeschaltet. Und damit kam die irische Regierung wirklich unter Handlungsdruck.
Sagt der Journalist Peter Miles in London im Rendezvous On Air und auf Livestream auf srf.ch/rendezvous. Folter an einem amtierenden Minister, das gibt es. In Simbabwe, im Süden Afrikas. Dort herrscht der dienstälteste Diktator des Kontinents, Robert Mugabe. Nach den letzten Wahlen akzeptierte er unter internationalem Druck auch Vertreter der Opposition in seinem Regierungskabinett. Zum Beispiel Versöhnungsminister Moses Mzila. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser hat Mzila getroffen und zeigt an seinem Beispiel, wie skrupellos der Diktator mit jenen umgeht, die seine Meinung nicht teilen. Wenige Wochen vor den nächsten Wahlen.
Frühmorgens irgendwo in Simbabwe. Am Horizont der gelbbraunen Savanne geht die Sonne auf. Wir treffen Moses Mzila unter einem Baum. Ein wunderschöner Morgen voller Harmonie, doch die Kulisse täuscht.
Well, the situation appears normal. On the surface of it, you drive around, you walk around, you travel around.
Auf den ersten Blick erscheint in diesem Land alles völlig normal. Als Tourist reist man herum und denkt, hier ist es wunderbar. Aber über Simbabwe hängt eine schwere, dunkle Wolke, welche die Menschen bedrückt. Sie sind nicht frei und fühlen sich nicht sicher, besonders wenn sie Robert Mugabe kritisieren. Sie wissen, dass er sie dafür bestrafen wird.
You are likely to be punished for that.
Auch der 57-jährige Moses Mzila wird regelmäßig bestraft. Der Mann, der im Busch gegen das Apartheidsregime gekämpft hat, ist Minister für Versöhnung. Er vertritt in der Regierung die Opposition. Er wird deswegen immer wieder von Mugabes Schergen verhaftet und verprügelt.
Because they would use all sorts of things to beat me and say the other one comes and say I want to shoot him.
Sie haben mich geschlagen. Einer sagte, wir erschießen ihn. Der andere Agent widersprach ihm, nein, erschieß ihn noch nicht. Ich lag am Boden und dachte über dieses kleine Wort nach, noch nicht. Sie wollen dich also so oder so erschießen, es ist nur noch eine Frage des Zeitpunkts. Moses Msila sagt, er wisse nie, ob er am Abend noch lebe. Mugabes Agenten sind überall, er sei Minister und Staatsfeind in einer Person. Einen bewaffneten Leibwächter hat er abgelehnt, weil er weiß, dass der Beamte weniger dazu dienen soll, ihn zu schützen, sondern zu exekutieren.
You are an honorable minister in a government that you are supposed to have authority.
Ich bin auf der einen Seite Minister und Mitglied der ordentlichen Regierung dieses Landes. Gleichzeitig ruft mich zu jeder Tageszeit irgendein Polizeibeamter an und bietet mich zum Verhör
an.
Einmal pro Monat nimmt er an der Kabinettssitzung des Staatspräsidenten teil. Vorschläge zur Versöhnung des Landes unterbreitet er dabei schon lange nicht mehr. Auf solche reagiere das greise Staatsoberhaupt mit Wutanfällen oder schlafe ein. Mugabe ist sicher in einem viel besseren Zustand als die meisten Leute in diesem Alter. Wenn in unserem Land jemand trotz schlechter Ernährung und Gesundheitsversorgung 89 Jahre alt wird, ist er eher tot als lebendig. Aber er hat sein Leben in Luxus genossen. Aber selbst er wurde nicht für die Ewigkeit geschaffen.
For his age, he doesn't look his age, but surely the human body was never designed to be permanent.
Mehrmals jährlich reist Mugabe nach Singapur. Wegen einem Augenleiden lautet die offizielle Sprachregelung. Er habe Prostatakrebs, berichten Geheimdienstquellen. Wenn der Diktator einmal sterbe, gebe es ein Volksfest, meint der Mugabe-Kritiker Moses. Das Problem sei, dass er Simbabwe mit ins Grab reisse. 90% der Leute sind arbeitslos. Das Land, das einmal als Brotkorb Afrikas galt, muss heute die Hälfte der Nahrung importieren. Jede fünfte Person kann weder lesen noch schreiben. Doch Mugabe will Präsident bleiben. Er werde mit 90% der Stimmen wiedergewählt, kündet er vor wenigen Tagen an. Moses zweifelt nicht daran. Die Wahl sei längst manipuliert worden.
30% of the population who are deprived of the right to vote.
Rund ein Drittel der Bevölkerung ist von der Wahl ausgeschlossen, nämlich alle Bürger, die im Ausland wohnen. Eine Wahl, die einen Drittel der Bürger ausschließt, ist sicher nicht frei und fair. Die Wählerlisten gelten als veraltet und manipuliert. Tausende von Toten seien zu den Wahlen zugelassen, sagt Moses, und ausländische Wahlbeobachter will Mugabe nicht erlauben. Nicht verjagen kann er dagegen Moses. Trotz der täglichen Furcht vor Folter und Verhaftung kämpft der Veteran des Befreiungskampfs weiterhin für die Freiheit. Was hier passiert, kann mich nicht brechen und nicht die Hoffnung nehmen. Im Gegenteil, wie man mich behandelt, zeigt, dass ich meinem Feind ein Dorn im Auge bin und mein Widerstand etwas bringt, dass ich meinem Land diene. Und deshalb kann mir Mugabe auch nicht den Schlaf rauben. Er sei wie der Baum, unter dem er sitze, sagt Moses zum Abschied. Sie haben mir zwar die Äste abgeschnitten, aber ich lebe noch und spüre meine Wurzeln. Sie sind mit diesem Boden verwachsen.
Patrick Wilsers Eindrücke aus Simbabwe, wenige Wochen vor den nächsten Wahlen. Bald eins und damit Zeit für unseren Besuch in der Romandie. Gleich sagen wir Bonjour, Jacqueline de Quattro, und zwar nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Lüscher.
Angestellte mit einem Gesamtarbeitsvertrag erhalten in diesem Jahr durchschnittlich 0,7% mehr Lohn. Die in den wichtigsten Gesamtarbeitsverträgen festgelegten Mindestlöhne wurden ebenfalls angehoben, und zwar um 0,6%. Das zeigen die neuesten Erhebungen des Bundes. Nach dem Brand eines Tanklastwagens im Kanton Graubünden ist die Autobahn A13 bei Rothenbrunnen seit mehreren Stunden gesperrt. Verletzt wurde niemand, die Unfallursache ist noch unklar. Die ETH Zürich hat FDP-Nationalrätin Doris Fiala den Mastertitel ihres Weiterbildungsstudiums aberkannt. Grund sind Unkorrektheiten in den Quellenangaben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.